spüren deine Lebensströme. Wir wollen vom Heiligen Geist verändert werden. Wir wollen ein wahres Leben haben. Und ich weiß, wenn hier einer ist, der richtig verliebt in dich ist und der total fasziniert von dir ist, dann ist das der Daniel. Einer von vielen, aber der Daniel sticht da auch raus und ich finde ihn so klasse. Und Herr, schenk mir von seinem Enthusiasmus, von seiner Liebe, von seinem Flash, den er hat für dich, Jesus. Und lass es jetzt auch in dieser Predigt so rüberkommen. Amen.
Aber den Vorschuss, Lorbeer, da kann die Predigt ja nur ein Flop werden. Ich muss mal kurz noch ein paar Sachen hier einrichten. Das funktioniert. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, ich hätte es euch gar nicht gesagt, dass es das erste Mal ist. Ja. Ich komme auch noch ein bisschen hier runter. Was? Das geht total gut. Das ist sturzerprobt hier, der Computer. Ich gucke jetzt nur mal, ob das hier mit der Präsentation auch so hinhaut. Ja, tatsächlich. Ja, das ist mein Predigtthema heute. Weiß zufällig einer, wer das ist? Ich hab jetzt noch mal ein bisschen kunsthistorisch in die Trickkiste gegriffen. Der Storch macht das ja auch schon mal, das finde ich immer ganz toll. Weil Kunst interessiert mich halt auch und dieser Mann interessiert mich auch und er hat auch mit Kunst zu tun. Also, wer könnte es sein? Ja, ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. In der linken Hand hat er eine Steinschleuder. Schwer zu erkennen. Ja, genau, es geht um David, ja. Genau, es ist David. Und diese tolle Skulptur, die hat Michelangelo entworfen, der jetzt auch ein namhafter Künstler ist. Und es ist eine der bekanntesten Skulpturen der Kunstgeschichte überhaupt. Und zwar zeigt sie hier David vor seinem Kampf gegen Goliath. Und das Besondere daran ist es eben, dass David gezeigt wird, wie er vor diesem Kampf steht. Und Michelangelo will mit dieser Skulptur eigentlich den Blick des Betrachters darauf richten, dass der Sieg Davids bevorsteht. Und ich finde das toll, irgendwie mit so einem Sieg vor Augen irgendwie zu leben. Und so hat David das für mich auch irgendwie gemacht. Und ich verbinde das auch sehr mit ihm, dass er den Sieg tatsächlich auch doch immer vor Augen hatte, auch wenn es gegen große Personen irgendwie anging. Und ja. Über David will ich kurz mit euch heute Abend, also nicht kurz, sondern ungefähr eine halbe Stunde, wir werden darüber sprechen, ein bisschen nachdenken. Ich will euch einen kurzen Abriss geben für die David nicht kennen, irgendwie wer er war, zu seiner Person. Er war Hirte, so fing irgendwie seine ganze Karriere an, dass er auf der Wiese ganz treu die Schafe gehütet hat. Bevor er dann den Riesen David Goliath getötet hat, ja, und aufgestiegen ist bis zum König über Israel und Juda, und er war der bedeutendste König überhaupt über Israel und Juda und hatte 40 Jahre Amtszeit. Und er war bekannt dafür, dass er Feiertage ordentlich feiern ließ, auch die ganzen Jahrestage und die ganzen Gedächtnisfeiern, die es in der Tradition so gab, hat er großen Wert drauf gelegt. Also er war für seine Feierei bekannt und er war dafür bekannt, dass er am Hof, also an seinem eigenen Hof, sehr viele Musiker engagiert hat und sehr viele musikalische Menschen hatte, die im Tempel Gottes gesungen und gespielt haben. Und er selber war sehr musikalisch, war auch ein großer Harfenspieler und hat die meisten der Psalmen geschrieben, die in der Bibel vorkommen. Außerdem ist es irgendwie interessant, dass er eigentlich auch als Vorfahre Jesu bekannt ist, weil viele sprechen, wenn sie von Jesus sprechen, auch von Davids Sohn. Also er hat diesen Titel Davids Sohn, und das ist irgendwie schon echt eine Ehre eigentlich für jemanden, der irgendwann mal vor David gelebt hat. Und das macht irgendwie auch für mich so seine Bedeutung, unterstreicht das nochmal. Und auch Jerusalem, irgendwie die Stadt, das war Davids Stadt, so die heißt, glaube ich, Davids Stadt, ne? Ja. Okay. Diesen kleinen Psalm will ich kurz mit euch lesen. Ich bin irgendwie darüber gestolpert, wie das so ist, wenn man predigen will, so das erste Mal, hat man irgendwie, ich hatte so 3-4 Themen irgendwie auf dem Herzen, die ich eigentlich, über die ich hätte sprechen können und zu denen ich Ideen hatte und die mir auf dem Herzen lagen. Und keines dieser Themen ist es geworden, sondern es ist dieser Psalm geworden. Und den wollen wir jetzt gemeinsam, oder ich werde euch den mal vorlesen. Und zwar mit Überschrift: Ein Unschuldiger bittet Gott um Gerechtigkeit. Von David. Verschaffe mir Recht, Herr, denn ich bin immer aufrichtig meinen Weg gegangen. Und weil ich auf den Herrn vertraute, werde ich nicht zu Fall kommen. Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Ergründe mich, wie ich wirklich bin. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Deine Gnade habe ich stets vor Augen, und deine Treue bestimmt meinen Weg. Mit Betrügern hatte ich keinen Umgang. Mit hinterhältigen Menschen gab ich mich nicht ab. Ich verabscheue es, wenn Leute sich versammeln, die Böses planen. Und mit denen, die Gott verachten, setze ich mich nicht an einen Tisch. Meine Hände sind frei von Schuld. Und so trete ich vor deinen Altar, Herr. Dort will ich laut meinen Dank hören lassen. Erzählen will ich von deinen Wundern. Herr, ich liebe die Städte, wo dein Haus steht, den Ort, an dem deine Herrlichkeit wohnt. Lass mich nicht umkommen zusammen mit denen, die sich von dir abgewendet haben oder abgewandt haben. Lass mein Leben nicht mit den blutgierigen Mördern zu Ende gehen. An ihren Händen klebt Unrecht. Gerne nehmen sie Bestechungsgelder an. Ich aber gehe ehrlich meinen Weg. Erlöse mich und sei mir gnädig. Nun stehe ich auf festem, ebenen Boden. Mitten in der Gemeinde werde ich dich preisen. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, worüber ich gestolpert bin. Also, ich werde noch mal so ein paar Verse so einzeln kurz wiederholen, um das euch irgendwie deutlich zu machen. Ich bin immer aufrichtig meinen Weg gegangen. Du kannst mich auf die Probe stellen. Mit Betrügern hatte ich keinen Umgang. Ich verabscheue es, wenn Leute sich versammeln, die Böses planen. Meine Hände sind frei von Schuld. Ich aber gehe ehrlich meinen Weg. Und so weiter. Also es geht eigentlich, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, warum muss David die ganze Zeit seine Unschuld beteuern irgendwie? Das ist ein einziges Rechtfertigungspsalm und eine Hymne auf seine Ehrlichkeit und auf seine Gerechtigkeit. Und er sagt sogar, dass er irgendwie nicht mit den Leuten auf eine Stufe gestellt werden will, die irgendwie Fehler machen und die sündig sind, so. So kommt das bei mir rüber. Und wenn man David irgendwie ein bisschen kennt, so ein paar seiner Geschichten kennt, dann klingt das erstmal ziemlich paradox. Also mich hat das auf jeden Fall stutzig gemacht. Und deswegen will ich mit euch darüber reden oder nachdenken, ob David jetzt wirklich ein Mann ohne Fehler war oder wie er zu diesem Selbstbild gekommen ist. Ja. Und um gleich mal irgendwie sicherzustellen, dass er auch ein ganz normaler Mensch war, der seine Schwächen hatte, habe ich euch 2 rausgesucht. Und zwar ist das erste, dass David Ahimelech anrief, der ein Priester Gottes ist, also auch noch ein Mann Gottes anrief. Das muss man sich erstmal trauen. Ich will euch die Geschichte kurz erzählen. David ist auf der Flucht vor dem König Saul. Und er liegt mit seinem Gefolge irgendwie vor der Stadt Nob und weiß, dass in dieser Stadt ein Priester wohnt und er besucht diesen Priester, weil er von ihm Essen, also Verpflegung und Waffen haben will. Er kommt zu dem Priester und der Priester kennt David auch. Also David war zu dem Zeitpunkt noch nicht König. Er war aber schon jemand, der bekannt war dafür, dass er ein toller Heerführer war, hatte schon viele Schlachten erfolgreich für Saul geschlagen und war halt auch als treuer Diener Sauls bekannt. Und als er zu diesem Priester kommt, wundert sich der Priester und fragt ihn, warum bist du alleine unterwegs? Wie kann es sein, dass so ein treuer Diener Sauls alleine unterwegs ist? Und David erzählt Ahimelech an dieser Stelle einfach nicht die Wahrheit. Er hätte ja sagen können, dass er auf der Flucht ist vor Saul, dem König, hätte ihm das alles erklären können. Ich meine, das ist ein Priester, der hätte das vielleicht auch verstanden. Irgendwie mit ein bisschen göttlicher Weisheit hätte man dahinter steigen können. Aber so war es eben nicht, sondern er hat ihn angelogen und hat gesagt, ich bin in geheimer Mission unterwegs. Und die ist so geheim, dass davon überhaupt keiner was wissen darf und ich auch gar keine Zeit hatte, irgendwie irgendwas einzupacken. Also keine Nahrungsmittel, keine Waffen, nichts. Ich musste direkt los. Und der Priester, der glaubt ihm das, ob er es ihm glaubt, weiß ich, steht nicht so genau drin, aber er gibt ihm auf jeden Fall Essen und er gibt ihm auch eine Waffe. Und David zieht dann irgendwie mit seinen Leuten weiter. Und als Saul das hört, könnte er ja vorstellen, was irgendwie in Saul innerlich so, der fängt also innerlich an zu pochen. Er bestellt den Priester mit seinem ganzen Gefolge direkt erstmal an seinen Hof, verhört den da und ist so zornig auf den, kann das überhaupt nicht verstehen, wieso der seinen Feind David unterstützt und lässt ihn umbringen. Ihn und seine gesamten 85 anderen Priester. Und danach geht er noch her und lässt die Stadt Nob dem Erdboden gleich machen. Also er tötet Kinder, er lässt Kinder töten, Frauen töten, Tiere töten. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Einer entkommt aus dieser Stadt, das ist Abiatar und das ist ein Sohn von diesem Priester, von dem ich gerade gesprochen habe. Und der flieht zu David und erzählt ihm alles, was er gesehen hat. Und als David diesem Mann begegnet und diese Geschichte hört, da gesteht er Abiatar ein, dass es seine Schuld ist, dass er mitschuld daran ist, dass sein gesamtes Haus irgendwie dem Erdboden gleichgemacht wurde. Eine andere Geschichte, die über David viel bekannter ist, war schon zu weit. Er hatte eine Schwäche für Frauen und hat sich in Bathseba verliebt. Hat sie irgendwie beim Baden beobachtet, Leute hingeschickt, die haben sie an seinen Hof gebracht, da war er schon König zu diesem Zeitpunkt. Und während der Mann von Bathseba, Uriah, für David an der Front war und für David und für das Königreich gekämpft hat, hat David dann mal eben mit Bathseba geschlafen. Sie ist schwanger geworden, das ist schon mal so passiert. Und David sitzt da ganz schön in der Klemme und überlegt sich jetzt, wie er da rauskommt. Und bestellt Uriah von der Front nach Hause unter dem Vorwand, er soll ihm mal irgendwie erzählen, wie der Krieg so läuft und wie es seinen Leuten geht. Und das einzige Ziel, das er hat, ist, dass Uriah in der Zeit, wo er zu Hause ist, eigentlich in sein Haus geht und mit seiner Frau schläft, damit er irgendwie diese Schwangerschaft vertuschen kann. Den Befall tut ihm Uriah aber nicht. Also er sagt, ich gehe nicht in das Haus, mein Haus, solange meine Leute an der Front irgendwie in Zelten schlafen, kann ich nicht zu Hause in mein Haus gehen, essen, trinken, mich da hinlegen. David treibt es noch weiter, er macht ihn betrunken einen Abend und versucht es auf diese Tour, aber auch das funktioniert nicht. Und als er merkt, irgendwie hat keine Chance, sagt er Uriah, geh wieder an die Front. Hier hast du noch einen Brief von für meinen Heerführer Joab und den gib ihm. Und Uriah geht und kommt an der Front an und in diesem Brief für Joab steht, dass er ihn an der Stelle einsetzen soll, wo der Kampf am härtesten ist und wo die meisten Leute fallen. Und er unterbreitet halt Joab die Absicht, Uria da sterben zu lassen. Und das funktioniert auch, der Plan geht auf. Uria stirbt und als seine Frau das hört zu Hause, hat sie so eine Trauerphase, so eine Trauerzeit und David wartet diese Phase ab und sobald sie zu Ende getrauert hat, nimmt er sie in an seinen Hof auf. Und dann gibt es noch einen Propheten am Hof, den Nathan, dem offenbart Gott, dass David da Sünde begangen hat und dass er das nicht gut findet. Und Nathan geht zu David und erklärt ihm anhand eines Beispiels, was Gott über ihn denkt. Und auch da ist David am Ende so weit, dass er sagt so, hey, ich erkenne, dass ich schuldig geworden bin. Und Nathan spricht ihm noch die Vergebung Gottes zu. Also in beiden Fällen irgendwie, finde ich, haben die Sünden, die David oder die Fehler, die David begangen hat, echt schwere, schlimme Folgen. Also es sterben Leute und Ehen gehen kaputt. Und irgendwie fand ich das schon echt krass. Und David nutzt halt irgendwie seine von Gott gegebene Autorität und seine von Gott gegebene Position aus, um sich in gewissen Momenten halt irgendwie zu vergnügen. Zu seinem eigenen Vorteil setzt er das ein. Und er tritt so ein bisschen aus diesem Segensstrom heraus. Irgendwie ist alles, was David sein Leben lang angefasst hat, wo Gott mit dem Spiel war, ist ihm gelungen. Es ist jemand, der sehr viel Gunst hatte von der ersten Minute an bei den Menschen irgendwie. Und war echt gut da drin, irgendwie Sachen mit Gott abzusprechen und immer abzuchecken, ob Gott das will oder nicht. Und das sind zwei Beispiele, an denen er irgendwie aus dieser Linie raus abgebogen ist und das irgendwie auf seinen eigenen Weg gegangen ist und irgendwie ziemlich herbe erleben musste, was passiert, wenn man irgendwie nicht seiner Berufung folgt. Ja, er hat irgendwie vergessen, woher er gekommen ist. Das hat Nathan, der Prophet, ihm zum Beispiel auch ziemlich deutlich vorgehalten, als er ihm gesagt hat, so, hey, Gott hat dich irgendwie gesalbt zum König, vergiss das nicht. Gott hat dich an diese Position gestellt und er hat dir die Macht gegeben und er gibt dir auch noch mehr und ja. Wie kann jetzt so ein David von sich als Unschuldigen sprechen und so einen Psalm schreiben? Das ist auch irgendwie bekannt als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es scheint halt so, als dürfen Männer nach dem Herzen Gottes halt auch Fehler haben. Okay. Ich habe mal versucht, so ein bisschen herauszufinden, wie er jetzt dazu gekommen ist, David irgendwie so über sich zu denken. Und ich fand das ziemlich schwierig, weil irgendwie alles irgendwie zusammenhing. Die Gründe sind irgendwie einzeln schwer nur aufzuführen, aber irgendwie, weil sie alle zusammenspielen und das eine das andere beeinflusst. Aber ich wollte halt wissen irgendwie, zum einen, wie David irgendwie mit der Sünde umgeht und zum anderen, wo er die Kraft dafür hernimmt, die so zu verarbeiten. Und hab eben erstmal, habt ihr gerade schon gesehen, hab das mal so ein bisschen aufgeteilt und ich glaube, dass David die Natur Gottes kannte. Und um auf unseren Eingangsvers irgendwie Psalm nochmal zurückzukommen, da schreibt er direkt in Vers 1 irgendwie, weil ich auf den Herrn vertraue, werde ich nicht zu Fall kommen. Das heißt, David wusste, dass Gott ihn nicht fallen lässt, obwohl er Fehler begeht. Und das ist irgendwie schon ein Teil der Natur Gottes. Also er lässt uns nicht fallen. Des Weiteren wusste David, dass Gott ihm auch vergibt. in Vers 3 von diesem Psalm vorhin stand, dass er, ich habe deine Gnade stets vor Augen. Das heißt, David hatte das so verinnerlicht irgendwie, dass Gott ein vergebender Gott ist, der Gnade vor sich herträgt, dass David sich von keiner Sünde hat irgendwie davon abhalten lassen, ihm weiter nachzufolgen. Er hatte das so auf dem Schirm die ganze Zeit, das finde ich schon sehr beeindruckend. Darüber hinaus wusste er, dass Gott ein treuer Gott ist. Steht in Vers 3 war das, genau, deine Treue bestimmt mein Weg. Und außerdem wusste David, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Nicht nur ein Gott, der Sünden vergibt, sondern ein Gott, der darüber hinaus auch wiederherstellt. Was ich vorhin vergessen habe zu erzählen in der eigenen Geschichte, wo Bathseba mit David geschlafen hat und sie schwanger geworden ist, ist das Kind ist gestorben. Und David hat gefastet für dieses Kind und tagelang irgendwie sich eingesperrt und auf dem Boden gelegen, nichts gegessen, nichts getrunken und hat versucht, dieses Kind durch sein Fasten zu retten. Und was ich meine irgendwie mit dem Gott der Wiederherstellung ist, er schenkt David und Bathseba ein zweites Kind. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder sie noch gehabt haben, auf jeden Fall ein zweites sehr besonderes, weil Salomon sollte hinterher Davids Nachfolger werden. Finde ich schon echt cooles Ding so von Gott, dass er einfach mehr gibt als das, was wir uns vielleicht manchmal auch erträumen dann. Darüber hinaus die Sache mit Abiatar, diesem Sohn von dem Priester, hat mich natürlich auch interessiert, wie ist das mit den beiden weitergegangen. Und auch da ist echt eine gewisse Form der Wiederherstellung und der Vergebung gewesen. Also wenn man sich mal vorstellt, irgendwie mir hätte jetzt jemand gestanden, er hätte meine gesamte Familie, er wäre schuld daran, dass die gestorben sind. Ich weiß nicht, ob ich so cool reagiert hätte. Was bekannt ist, ist von den beiden, dass sie lange, lange zusammen gelebt haben, also oder zusammen im Königreich gelebt haben und dass Abiatar einer der zwei wichtigsten Priester während der Königsherrschaft von David geworden ist. Und das finde ich halt eigentlich auch total, total toll irgendwie. Ja. Ein Punkt, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist, dass David keine Probleme hatte, seine Sünden zu bekennen. Also auch irgendwie vor Nathan hat er gesagt, ich bin schuldig geworden vor dem Herrn. Und auch Abiatar hat er seine Sünden gestanden. Und ich glaube, dass er wusste, dass wenn er seine Sünden in der Öffentlichkeit auch vor Menschen gesteht und vor Gott und Menschen gesteht, dass diese Sünde in dem Moment ihre Macht verliert. Weil Sünde ist immer nur so lange mächtig, solange sie die Menschen irgendwie beherrschen kann und so sie das Denken der Menschen irgendwie beeinflussen kann und beherrschen kann. Und Sünde ist nicht irgendwie Sünde verliert ihre Macht, wenn sie ans Licht kommt. Und David erlebt das und ich glaube, er hat das viele Male erlebt und wusste das. Und er wusste, dass Gott an seiner Seite steht. Und deswegen konnte er zu seinen Schwächen und konnte er sehr gut stehen. Darüber hinaus hat er Gott sogar... jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen. Doch nicht. Noch ein Punkt. Die Präsentation hier weiterzuschalten. Also er gesteht seine Schuld ein. Er fordert Gott sogar hinaus oder heraus, irgendwie ihn zu durchleuchten. Das ist jetzt noch nicht der Punkt, der da schon steht. Aber in dem Psalm 26 sagt er in Vers 2, prüfe mich Gott auf Herz und Nieren. Und das verdeutlicht für mich irgendwie, dass er einen absoluten Willen und eine absolute Bereitschaft hat, irgendwie heilig zu leben. Dass er irgendwie, dass es ihm eigentlich auch egal ist, irgendwie, was Gott in seinem Leben findet. Hauptsache, es wird mehr so wie, also es wird mehr nach mehr zu seinem Bilde verändert. Und ja, das finde ich ein Punkt, der ist, der erstaunt mich auch an David irgendwie. Also er will heilig leben und hat keine Angst, irgendwie sich von Gott durchleuchten zu lassen, so, von Gott durchsehen zu lassen. Das schreibt er auch an mehreren Psalmen, kommt das immer wieder mal vor. Okay, der Punkt, den ihr jetzt schon sehen könnt, ist die Annahme der Vergebung Gottes. Finde ich auch irgendwie einen echt wichtigen Punkt, weil viele, also ich persönlich kenne es auch von mir selber, dass wir uns manchmal nicht würdig fühlen, Vergebung anzunehmen. Und David hatte da kein Problem mit. David hat sich zu jedem Zeitpunkt irgendwie würdig gefühlt, Gottes Vergebung anzunehmen, weil er wusste irgendwie, wie viel Wert er vor Gottes Augen hatte. Auch wenn er irgendwie gefallen ist. Und das wird besonders deutlich irgendwie für mich an dem Punkt, wo er für das Kind fastet. Also David fastet dafür, dass das Kind irgendwie, was er mit Bathseba in die Welt gesetzt hat, irgendwie, dass es am Leben bleibt. Und habe ich gerade schon gesagt, er schließt sich da ein und fleht den Herrn an, dass es dieser, dass er das Kind irgendwie rettet. Und als die Phase irgendwie vorbei ist, oder nee, anders, als die Priester, als die Diener so am Hof, die trauen sich gar nicht, als das Kind gestorben ist, irgendwie zu David zu gehen, weil sie denken, der tut sich irgendwie was an. Und David kriegt das mit, dass das Kind gestorben ist, und er steht auf, er wäscht sich, er zieht sich neue Kleidung an und er isst und trinkt und geht seine Frau trösten. Und die Leute verstehen das nicht. Die denken, irgendwie der Mann, der da gerade noch so über seine Fehler irgendwie Buße getan hat und gefastet hat, der steht jetzt auf und geht, und David sagt, er hat nicht seine, er hat für das Kind gefastet. Und ich glaube, er hat nicht für seine Sündenvergebung gefastet, weil er wusste, dass die Schuld vergeben ist. Er wollte das Kind retten. Ja. David steht wieder auf, nachdem er gefallen ist. Ich glaube, er wusste, Gott hat mit mir noch was vor. Er wusste, dass er eine Berufung hat, dass Gott ihn berufen hat. Es ist ein guter Punkt, irgendwie zu wissen, was Gott mit einem vorhat. Und so steht er auf und kümmert sich und tröstet seine Frau Bathseba, und kümmert sich auch um Abiathar, nimmt diesen Sohn des Priesters, nimmt er in sein Gefolge auf und sagt, bleib bei mir, bist du sicher, ich beschütze dich. Also er kümmert sich um die, ja, quasi auch an den Folgen seiner Sünden gelitten haben. Ja. Zwei Punkte noch. Und irgendwie, finde ich, sind das für mich ganz besondere Punkte gewesen, die irgendwie auch alles andere verursachen, die irgendwie für alles andere wichtig sind. Und zwar ist es, dass David die Gegenwart Gottes geliebt hat. Das kann man haben wir vorhin in dem Psalm gelesen, in dem Vers 8, da stand, dass er die Städte, also Herr, ich liebe die Stätte, an der dein Haus steht, den Ort, an dem deine Herrlichkeit wohnt. Und so viele Psalmen beschäftigen sich irgendwie mit der Gegenwart Gottes und mit der Herrlichkeit Gottes, dass man das David einfach glauben muss. Und David war außerdem auch dafür bekannt, dass er die Gegenwart Gottes geliebt hat, weil er hat die Bundeslade, die so repräsentativ war für die Gegenwart Gottes, nach, ich weiß nicht wie viele Jahren Abwesenheit, wieder zurück nach Jerusalem geholt. Er wollte Gott dabei haben. Er wollte Gott in seiner Stadt haben. Und er wollte Gott ganz nah haben. Und wenn man das liest in 2. Samuel 6, das ist echt ein... Also wie der das feiert und wie der das mit jeder Faser seines Lebens irgendwie zelebriert, diese Bundeslade, diese repräsentative Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes irgendwie zu transportieren in seine Stadt. So, das ist, fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, also er tut alles, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Er wollte Gott sogar irgendwie noch einen Tempel bauen, hat ihm Bundeslade nicht mehr gereicht, und den Tempel hat aber hinterher jemand anders gebaut, aber er hat die ganzen Pläne dafür geschmiedet. Und ich glaube, dass Davids Identität genau in dieser Gegenwart Gottes so geschmiedet und entstanden ist, also so geschmiedet wurde und so entstanden ist, dass Gott ihm genau gezeigt hat, wer er ist und dass er ihn liebt und wer David auch ist. Und David wusste auch, wie er Gott begegnen kann. Also David hat dem Herrn, er ist vor den Altar des Herrn getreten, so stand es in den Versen 6 und 7 von dem Psalm. Ich trete vor deinen Altar, Herr, dort will ich laut meinen Dank hören lassen und erzählen will ich von deinem Wunder. Er wusste irgendwie, was Gott gefällt und was er machen muss oder was er tun kann, um in die spürbare Gegenwart Gottes zu kommen. Er ist zum Altar gegangen und hat Sachen geopfert, die ihm was wert waren. Und hat Dankopfer gebracht. Er hat Gott gedankt und dieser Dank hat seine Einstellung und seine Haltung auch verändert. Und er hat irgendwie die Wunder Gottes erzählt, hat er vor sich hergesagt, hat er sich selbst erzählt, hat er allen erzählt, er hat darüber meditiert. Und so hat er in der Gegenwart Gottes es geschafft, von sich wegzusehen, von seinen Schwächen wegzusehen und auf Gott zu sehen und auf das zu sehen, was Gott mit ihm macht und was Gott mit ihm vorhat und auf seine Berufung und auf diese herrliche Perspektive, die ihm geholfen hat, über sich zu denken, wie Gott über ihn denkt. Und deswegen glaube ich schon, dass man das auch abnehmen kann, wenn er so einen Psalm schreibt. Und finde das sehr begehrenswert, weil ich irgendwie denke, so wir als Christen, wenn man uns so fragt, wofür ist Jesus gestorben? Wofür ist Jesus in deinem Leben gestorben? So stelle ich mir das vor. Habe ich das irgendwie im Kopf? So, die meisten würden wahrscheinlich damit antworten, er ist für meine Sünden gestorben, meine Sünden vergeben. Und wir schreiben uns das eigentlich auf die Fahne, irgendwie, dass Sündenvergebung bei uns irgendwie, ja, das ist eine Basis. Da fangen wir drauf an. Auf dem, was David irgendwie erlebt hatte, das ist unser Boden. Und oftmals denke ich, bleibe ich persönlich irgendwie ja der Welt eigentlich schuldig, dass ich es nicht schaffe, irgendwie dass ich es nicht schaffe, Gottes Sicht auf mein Leben einzunehmen und irgendwie mich nicht von Sünden aufhalten zu lassen, gewisse Dinge zu tun. Amen. Ja. Jetzt müssen wir natürlich beten. Gehört ja auch zu einer Predigt. Das Gebet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir eins macht in diesem Gebet. Einfach. Und das hinterher durch euer Armen auch irgendwie bestätigt. Gott, ich danke dir für David und ich danke dir dafür, dass er uns ein großes Vorbild gewesen ist. Danke dir dafür, dass wir aus deinem Wort einfach lernen können, wie er mit Sünde umgegangen ist. Und ich will diesen Umgang mit Sünden und Sünde und Vergebung und Annahme und so, ich will das so haben, wie David das hatte. Ich möchte jemand sein können, der irgendwie zu seinen Fehlern steht und sich nicht aufhalten lässt, dir nachzufolgen, sich nicht zurückwerfen lässt. Und ich danke dir dafür, dass ich weiß und dass David wusste auch, dass du in diesem Prozess uns unterstützt und uns liebst und uns nicht fallen lässt, sondern dass du uns eigentlich deine Perspektive geben willst über unser Leben und über das, was wir mit dir erreichen können. Oder nicht? Ich will da wirklich hin. Ich will, dass wir dahin wollen. Ich will, dass irgendwie, ja, es viele Christen gibt, die aufhören, über Sünde irgendwie nachzudenken und die anfangen, über dich und deine Perspektive nachzudenken. Und ich danke dir für deine Gegenwart, die echt alles verändert, die uns hilft, irgendwie solche Prozesse, ja, zu durchlaufen und die uns hilft, irgendwie einfach von uns wegzuschauen und die es uns einfach macht, irgendwie zu dem zu werden, was du willst, dass wir werden. Amen.